herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Ihr fröhlichen Menschen draußen im digitalen Äther des Zuhörens, hallo, wir präsentieren euch wieder wunderbare Musik und das tun wir beide, nämlich der Mensch, der mir gegenüber sitzt, das ist der Wolfgang Hase und der sitzt in Karlsruhe und meine Wenigkeit, der Kirk, der sitzt in Köln. Wolfgang, was ist mit dir los, dem Wetter, dir als musikhörender und musikvermittelnder Mensch? Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Der Frühling macht gerade kurz Pause, hat Vor- und Nachteile, ein wenig weniger Pollen. Deswegen klingt meine Stimme heute wieder eher so, wie ihr sie gewohnt seid. Aber es geht gut. Das Jahr ist irgendwie ganz gut gelaufen. Mein Geburtstag steht vor der Tür. Wie soll's mir gehen? Ist doch irgendwie auch klar. Und was macht Köln? Hat die Party-Hochburg am Rhein, also die große Party-Hochburg am Rhein mit dem K, neben Konstadt und Karlsruhe, Köln, gerade eine gute Zeit?
Also ich habe in diesem Menschenkonvolut dieser Stadt auf jeden Fall eine gute Zeit, weil ich sitze mit dir jetzt hier in unserem Podcast. Und hier lässt der Frühling auch auf sich warten. Es hat ordentlich geregnet, aber das Wetter wird wieder besser. Und ja, wir werden uns jetzt schöner Musik der boogie-esken, souligen, funkigen widmen, nehme ich mal an.
Machen wir, gute Sachen machen, das ist unser Ding.
Magst du den ersten Song vorstellen?
Okay, also dann mache ich den ersten Song heute. Wir treten wieder eine Reise an, das seid ihr bei mir ja schon ein bisschen gewohnt, zurück in die Vergangenheit, nämlich in das Jahr 1982. Es geht um Groove, es geht um Kapitalismuskritik, Soul und das Saxophon. Ronald Reagan sitzt im Weißen Haus und schneidet gerade die Sozialhilfe zusammen. Das konnte er ja ganz gut. Zwei Brüder aus Columbus, Ohio, kommen frisch vom Tourneestress der Musicalbühne und stehen plötzlich ohne Job auf der Straße. Für Musiker zu der Zeit kein unübliches Schicksal. Was machen sie? Sie gehen ins Studio mit einer Drum Machine, mit ihrem alten Kumpel Bobby Lyle am Keyboard und einer Ladung ordentlicher Wut im Bauch. Das Ergebnis ist ein Track, der die NME Critics in England so begeistert hat, dass er auf Platz 6 der besten Songs des Jahres 1982 landete. Hinter Grandmaster Flash, Marvin Gaye und The Jam, vor Yazoo und Shalamar. Wir reden heute über die Valentine Brothers und ihren unsterblichen Groove-Protest-Soul-Klassiker Money's Too Tight to Mention. Mit einem Intro, das ich gleich loslassen will, weil es so ein wunderbares Saxophon-Solo hat, dass ich nicht länger warten kann, es zu hören. Money's Too Tight to Mention. Für euch von den Disco Dudes. Hört ihr das Intro mit dem Saxophon und die ersten recht wütenden Worte eines Mannes, der für seine Kinder neue Schuhe braucht, zur Bank geht und die ihm nur sagen, ja, du hast halt nichts auf der Bank, das wird so nix. Der Track landet im September 1982 auf Vinyl, 12 Zoll. Daraufhin holten wir gerade einen Edit. Es gibt ja zwei längere Versionen davon und das ist die eine. 6 Minuten und 3 Sekunden purer, roher, funky Soul. Veröffentlicht auf Bridge Records, einem kleinen, unabhängigen Label aus Los Angeles, von dem wir heute ehrlich gesagt kaum mehr wissen, was da sonst noch drauf lief. Die hatten, glaube ich, 7 Veröffentlichungen. Viel mehr war es da nicht. Kein Major, gar keine Promo-Maschinerie drumherum und folglich auch keine große Bekanntheit durch irgendwas, was da noch so oben drauf gesteckt wurde. Einfach eine Platte, die raus musste. In den USA schafft der Song trotzdem Platz 41 der Billboard R&B-Charts. Solide, aber kein riesiger Hit. In England hingegen läuft die Kiste ein bisschen anders. Britische DJs importieren die Platte direkt, bevor sie überhaupt offiziell erschienen ist. Die Branchenpresse Record Business listet schon im Jahr 1982 das gute Stück als Importsingle und dann legt ein gewisser Greg Wilson sie auf. Greg Wilson, für alle, die ihn nicht kennen, der Mann, die Schlüsselfigur der britischen Soul- und Funk-Club-Szene Anfang der 80er war. Wenn Greg Wilson eine Platte spielte, wusste man, das ist legit. Money's Too Tight taucht in seinen legendären Early 80s Floorfillers-Listen auf, sowohl im Februar als auch im September 1982. Der Disco Club Mix, der das wichtigste DJ-Tool ist, wird zu einer richtigen Waffe für britische Club-DJs, nimmt den Track 1983 dann auch noch mit auf sein eigenes DMC Mixtape, das er gemeinsam mit den anderen Granden der britischen Soul-Szene aufgenommen hat. Damit ist das ganze Ding ein echtes Kulturgut in der englischen Musikszene und auch in der DJ-Szene geworden. 3 Jahre später kommt ein junger Typ aus Manchester und dreht das Ding durch den Synthie-Pop-Fleischwolf. Sein Name ist Mick Hucknall. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Die Band ist Simply Red. Debütsingle ist das auch noch 1985 mit dieser Coverversion. Und ganz ehrlich, das haben sie wirklich nicht besser gemacht als das Original. Ganz im Gegenteil, sowohl Message als auch Sound. Naja, da haben wir viel Glück gehabt, was wir uns ausgesucht haben, um in den Musikmarkt zu starten. Aber diese Band hat Weltruhm. Plötzlich kennt diesen Song die ganze Welt. Das Original bleibt eine andere Klasse. Das schwitzt, das groovt, das hat richtig Dreck unter den Nägeln und das bleibt einfach eben auch ein glaubwürdiger Protest. Die Valentine Brothers, das sind John und William Billy Valentine aus Columbus, Ohio. Große Familie, 13 Geschwister. Die Eltern betreiben den Club Faces in Columbus, Mama und Papa am Eingang, die Schwestern hinter der Bar und die Brüder auf der Bühne. Als Musiker und Sänger. Soul-Erziehung in Reinkultur. Billy, der etwas begabtere von den beiden, ist kaum aus der Schule raus, da ist er schon Frontman von Young Holt Unlimited Trio. Isaac Red Holt, L.D. Young, die beiden legendären aus dem Ramsey Lewis Trio und wer spielt Keyboard in der Band? Bobby Lyle. Genau der Bobby Lyle, der später die Valentine Brothers produzieren wird. So bleiben alle Brüder in Musik und im Geiste beieinander. Der Kreis schließt sich. 1976 packen John und Billy beide die Koffer und ziehen ab nach L.A., um Platten zu machen. Ihnen ist klar, Musikbusiness ist ihr Ding und da wollen sie landen. Aber schon nach 3 Monaten passiert etwas Unerwartetes. Sie werden Teil der nationalen Tourneeproduktion von The Wiz, kommen also nicht mehr dazu, ihre eigene musikalische Entwicklung voranzutreiben, weil es natürlich ein Riesending ist, mit einem solchen Zirkus durchs Land zu ziehen und Kohle zu verdienen. Das afroamerikanische Kultmusical um den Zauberer von Oz, das war natürlich damals für viele Künstler in den Vereinigten Staaten ein guter Start, um wirtschaftlich als Musiker auch schon was auf die Beine zu kriegen. 3 Jahre lang touren sie durch die USA, singen im Ensemble, reisen von Stadt zu Stadt und irgendwo auf dieser Tournee beginnen sie auch wieder an eigenen Songs zu arbeiten. Auf einmal stoppt der Zug. Die Tournee ist vorbei. Das Ding wird nicht verlängert. Die beiden Brüder sitzen in L.A. zu Hause ohne Arbeit. Und genau das machen sie dann zu einem Song. Im Mittelteil gibt's eine super coole Passage mit einer sehr außergewöhnlichen Mischung aus Groove, dem Saxophon, und einem Spoken Word, das nochmal aufnimmt, wie sie sich wenden wollen oder wie sie sich mit ihrer Idee wenden und darüber klagen, wie die wirtschaftliche Lage und auch die gesellschaftliche Lage für sie als afroamerikanische Musiker damals in Amerika war, während Reagans Regierungszeit. Da hören wir jetzt mal rein. Money's Too Tight to Mention, ein kleiner Mittelteil.
Talking about money.
für die Stimmung grandios, wie sie das Saxophon, das gesprochene Wort und das gesungene Wort so übereinander legen. Das gibt, glaube ich, jedem ganz guten Gefühl, wie groß die Wut da war. Kirk, ich glaube, ich habe dich mit dem Song ein ganz klein wenig überrascht, wenn ich das so richtig interpretiert habe, was wir im Vorgespräch schon so austauschen konnten. Wie ist denn dein Gefühl zu diesem Song und wie gut verstehst du die beiden Jungs mit dem, was sie da vorbringen? Und wie findest du den Groove?
Ja, ich habe den als Original, weil mir überhaupt nicht bewusst war, dass es einen Originalsong dazu gibt, zu dem Simply Red Cover, war ich völlig überrascht und geflasht, wie unfassbar viel besser der Originalsong ist und mit dieser Intensität, wie er da vorgetragen wird und der Wut in dem Gesang, macht es den Song auf jeden Fall viel authentischer, viel glaubwürdiger und auch letztendlich übertragbar auf die heutige Zeit und ist auch wiederum ein zeitaktuelles Dokument, ne, weil vielen Leuten heutzutage geht es wieder so. Und insofern finde ich das einen wunderbaren Song, der auch komplett wieder unsere Boogie-Resonanz bedient. Boogie-Bass at its best, programmierter Beat, diese soulige Stimme da drauf, der Ärger da drin. Also das ist halt wirklich vollkommen fett, das Ding. Also ich bin wirklich geflasht, dass ich den noch nicht kenne. Aber ich muss dazu sagen, ich fand die Simply Red-Version auch immer schon gut. Da gibt es ja auch eine Maxi-Version von, die habe ich auch öfters aufgelegt. Aber ich habe sie mir eben natürlich direkt gekauft, digital. Ist klar, die ist jetzt ins Dauerrepertoire mit aufgenommen. Und ich bin dir dankbar, dass ich durch dich diesen Originalsong jetzt entdecken darf. Voll geil. Mega.
Ja. Mich freut, dass sie dir gefällt. Ich war damals, als ich das entdeckt habe, auch ganz schön überrascht. Ich habe auch ganz ursprünglich natürlich gedacht, dass Simply Red dasselbe geschrieben hätten. Und als ich dann so ein bisschen durch die großen Hits von Simply Red gegangen bin, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ihr zweiter, wahrscheinlich zweitgrößter Hit, It's Only Love, na eben auch eine Coverversion ist. Die ist halt von dem guten
Barry White, ne?
Genau, richtig. Und das macht auch ein bisschen klar, wie diese Band sich damals orientiert hat. Nichtsdestotrotz, sie haben schon auch toll gespielt, aber im Vergleich zu den beiden Originalen und hier im Speziellen ist halt sehr viel Charakter auf dem Weg irgendwo abgeschliffen worden, würde ich mal sagen.
Man könnte ja sogar fast sagen, dass Simply Red, wenn man da jetzt mal genauer hinhört, versucht hat, quasi die Konnotation im Gesang auch nachzuimitieren. Man hört es ja schon raus, dass da eine wirkliche Imitation oder ein Imitationsversuch stattfindet.
Waren Simply Red lediglich Imitationskünstler? Fragezeichen. Vielleicht ist das noch eine späte Schlagzeile wert nach der beinahe politischen Karriere, die Mick Hucknall selber versucht hat anzutreten mit seinen etwas kruden Ansichten, die vielleicht genau gegensätzlich zu dem sind, was hier ein Underground- und ein Widerstandssong mal gewesen ist, der da aus Los Angeles herauskam. Das ist ja auch ganz spannend bei den ganzen Beschäftigungen mit den Arten von Musik, die wir da haben, vor allem dem Boogie. Es ist eine Widerstandsbewegung gewesen, eine kulturelle und eine Underground-Bewegung, die sich einem gewissen Mainstream und der Vorzeit, nämlich dem Disco, ein wenig entgegengestellt hat, aber eben auch dem Hass gegen den Disco wieder was entgegengesetzt hat, zu sagen, so, hey, wir sind immer noch da aus dieser Epoche des Disco, heute mit anderen Sounds, aber mit einem klaren Bekenntnis zu Minderheiten und zum Verfechten der eigenen Rechte, auch für die, die wirtschaftlich nicht am höchsten gestellt sind. Also da ist eine Menge Sprengkraft drin, immer wieder in diesen Musiken, die wir haben. Hier natürlich dann ganz konkret auch im Text. Billy Valentine erzählte selbst in einem Interview, Chom kam mit dem Titel Money's Too Tight to Mention, weil wir gerade gefeuert worden waren. Der Text hat sich wie von selbst geschrieben und alles haben wir dann in diesen Song verbaut, also auch musikalisch mit so einer gewissen Rohheit ranzugehen. Geschrieben haben das Ganze John Valentine und Billy Valentine zusammen mit einer dritten Co-Autorin, Carolyn Wiggins. Über diese findet man überhaupt nichts mehr, was das Musikbusiness angeht. Keine Ahnung, wie die in den Produzenten oder in den Schreiberkreis hineingeraten ist, aber sie wird eine Rolle gespielt haben. Die Produktion läuft dann über Bobby Lyle, der damals seinen Jazz-Hintergrund perfekt in den frühen 80er Boogie Soul einsetzen konnte. Dusty Groove nennt das ganze Album A Seminal 80s Groove Classic Produced with a Sweet Jazzy Touch. Das finde ich extrem gelungen. Und Dusty Groove übrigens auch für alle, die es noch nicht kennen, sucht mal die Webseite. Da findet man sehr, sehr viele gute Geschichten über sehr gute Musik. Die Session beginnt mit dem Allernötigsten. John, Billy und Bobby, Lyle und eine Drum Machine, nicht mehr. Ein DMX, das war der Roland TR-8-Konkurrent der Epoche, geliebt von den Hip-Hop-Produzenten und Boogie-Soul-Machern gleichermaßen. Kein Lars-Schlagzeug, stattdessen dieser typische, präzise, leicht kühle Rhythmusteppich, der den Klang geerdet und zugleich modern klingt. wirken lässt. Merkt ihr auch, in dem ganzen Groove-Schema erscheinen keine großen andersartigen Breaks und wahnsinnigen Abwechslungen, aber das ist in dem Falle, dadurch, dass oben drüber so viel passiert, finde ich, genau die richtige Methode eines Teppichs. Aufgenommen wird das Ganze in den Lion's Share Studios in Los Angeles, einem Studio, das zu dieser Zeit niemand geringerem gehörte als Kenny Rogers. Country Kitsch von außen, Soul Gold Minen von innen. Am Mischpult sitzt Reggie Dozier. Dreifacher Grammy-Gewinner, Studioingenieur, der vorher unter anderem Marvin Gayes Aufnahmen betreut hat und der Bruder von Lamont Dozier. Lamont Dozier haben wir schon mal gehört. Zum einen hat er den wahnsinnig großen Hit Going Back to My Roots geschrieben, den wir hier, glaube ich, auch endlich mal würdigen und featuren müssen, wenn wir das noch nicht getan haben. Inzwischen haben wir so viele Folgen, dass ich das nicht mehr weiß. Und zum anderen hat er mit Lamont Dozier, seinem Bruder, auch diverse Alben aufgenommen und das haben sie ganz gut gemacht. 1958 hat sich Reggie Dozier zum ersten Mal als Produzent aufgetan und war von vornherein einer der Verfechter von sehr wichtigen Aufnahmetechniken, die zu der Zeit noch keiner verwendet hat. Und bis 2004 war der Typ auch allerhöchst erfolgreich, ich glaube sogar heute noch im Geschäft. 2004 hat er seinen Grammy geholt als Produzent für das Album Speakerbox, The Love Below von Outkast. Also auch quer durch die Musikrichtungen. Er hat Diana Ross produziert, Stevie Wonder hat er gemischt, er hat Gladys Knight gemacht, Lionel Richie, Johnny Mathis, Aretha Franklin, Phil Collins, Natalie Cole, Justin Timberlake, Beyoncé, Kenny Rogers, Miles Davis, Patti LaBelle. Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Es sind einfach eine ganze Menge, inklusive seines ganzen Bruders und natürlich dem höchstgeliebten Marvin Gaye. Das macht die Verbindung irgendwie auch noch umso stärker, finde ich, wenn man sich Going Back to My Roots als Stück anhört und dessen Piano-Riff sich anhört und sich das Piano-Riff anhört von Money's Too Tight to Mention und sich vorstellt, dass ähnliche Crews teilweise daran gearbeitet haben, macht das für mich eine sehr runde Sache. Gleichzeitig absolut Anti-Reagan-Musik, die sehr sozialkritisch eingeschritten ist. Auch das ist was Reggie sozusagen verfolgt, weil viele der Künstler, mit denen er gearbeitet hat, genau darauf eingestiegen sind, eben auch zu der Zeit als afroamerikanische Künstler politische Texte zu machen. Wer dieses legendäre Saxophon-Solo gespielt hat, das weiß ehrlich gesagt leider niemand. Die Liner Notes des Albums sind nirgendwo digitalisiert, respektive da steht es auch gar nicht drin, auch auf Fotos, die man findet. Die Session-Musiker werden in den verfügbaren Quellen gar nicht benannt. Das ist das Schicksal ganz vieler sehr, sehr großer Musiker aus dem Jazz- und Soul-Bereich dieser Zeit. Sollte irgendjemand von euch wissen, wer das gespielt hat, also wenn es dein Papa war oder dein Onkel, dann schreib uns doch oder melde dich. Ich bin heiß darauf zu wissen, wer dieses coole Solo, diese coolen Parts und Adlibs quasi auf Saxophon-Ebene da gespielt haben. Klangtechnisch ist der Track eine Brücke. Knarziger Funkbass, Synthi-Flächen, trockene Drummaschinen. Das ist kein Disco, das ist kein reiner Soul und das ist auch kein reines Boogie. Das ist ein Moment, wo sich die 70er verabschieden, die 80er anklopfen und gleichzeitig die Wut und, wie soll man sagen, die Energie einer großen Kritik an der Gesellschaft und dem Reaganism oder der Wirtschaftsart, wie Reagan sein Land gestaltet hat, so richtig hart ausprallen und das im Tanzen in sich aufgehen lassen. Ein kleines Sample-Detail vorne raus. Bobby Lyle und die Valentine Brothers haben sich mit ihrem Stück an Layla von Derek and the Dominoes bedient. Das ist genau dieses Layla, das 1970 Eric Clapton aufgenommen hat. Diese Klavierballaden-Melodie, wenn ihr die euch anhört, dann merkt ihr, dass es eine Verwandtschaft gibt zu unserem wunderbaren Money's Too Tight to Mention. Die Diskografie von den Valentine Brothers ist nicht so wahnsinnig lang, aber sie haben oft die Labels gewechselt. Das war 1979 Valentine Brothers, 1982 First Take, da ist eben auch unser Money's Too Tight to Mention drauf, 1984 Have a Good Time und 1987 letztes Album Picture This, eine Reise von Source Records über Bridge Records kurz zu A&M und dann zu EMI America. Und damit war es dann auch schon geschehen. Damit ist die Geschichte von allem, was ich herausfinden konnte für diesen wunderbaren Song, erzählt. Mein lieber Kirk, hast du noch einen Eindruck, noch eine Idee, noch etwas, was du dazu packen möchtest, zu dieser nicht ganz ohne Kurven sich gestaltenden Geschichte zu diesem Song?
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin nach wie vor geflasht, dass dieser Originalsong so viel besser ist als die Version von Simply Red. Es ist einfach unfassbar und ich freue mich jetzt schon, die aufzulegen und öfters zu hören. Und ich werde sie auch mal gegeneinander hören, um mal zu gucken, was wurde da so anders gemacht, was hat man da vielleicht mehr oder weniger. Und ich versuche, dem mal auf die Spur zu gehen, ob da wirklich große Imitationsansätze drin sind oder ob es einfach nur auch klanglich zufällig
ist. Ja, da bin ich mal sehr gespannt auf dein Ergebnis. Wir freuen uns auf die Analyseauswertung in 1 bis 2 Wochen. Diktat Ende.
Als Referat.
No pressure, no pressure. Du hast uns ja natürlich auch einen tollen Song mitgebracht und ich freue mich schon sehr drauf, darüber was zu erfahren. Was ist denn diese Woche aus deiner Plattenkiste und aus deinem Repertoire geschlüpft, was du uns gerne aus dem Boogie-Fach präsentieren möchtest?
Ja, ich steige auch mit Crate Digger Alarm ein, nämlich einem richtigen auch Insider-Tipp, wenn man anfängt, sich mit der Musik auseinanderzusetzen. Nämlich Sue Kramer, Magic Dance aus dem Jahr 1978 von der LP Die zwei Gesichter auf Telefunken. Ja, und richtig, eine komplett deutsche Produktion. Und man denkt sofort, wie jetzt, das kommt aus Deutschland. Was ist los? Magic Dance war keine klassische 7-Inch oder 12-Inch Auskopplung. Der Track ist ziemlich versteckt am Ende der LP, als wirklich ganz letzter Song auf der B-Seite der LP. Also ein kleines, wer bis hierhin gehört hat, bekommt jetzt den Schatz präsentiert Ding. Als Single-Auskopplung musste der Song erstmal warten, bis in die frühen 2000er, als DJs, Sammler und Sample-Nerds ihn wieder aus der Kiste gezogen haben und so er so ein kleines Reissue-Hype erlebte. Sue Kramer selbst ist sowieso viel spannender, als man sie manchmal in der deutschen Pop-Historie abspeichert. Bürgerlich Gudrun Kramer aus Oldenburg, erst Erzieherin, dann Bühnenakteurin, im Studio gewesen, im Fernsehen vertreten, Musicalsängerin, Schlagersängerin, Disco hat sie gemacht und vor allen Dingen ganz viel deutschen Chanson, wenn man es so bezeichnen kann, alles dabei. 1968 wurde sie aus tausenden Bewerberinnen für die Rolle der Sheila in der deutschen Urübersetzung von Herr ausgewählt. Und in diesem Kosmos kreuzt sich ihre Geschichte sogar mit Donna Summer, damals noch als Donna Gaines unterwegs. Da merkt man schon, Sue Kramer war nicht irgendwie einfach eine Schlagersängerin, sondern jemand, der ziemlich früh an relevanten Schnittstellen in der Musikhistorie stand. Pop, Theater, Soul, Disco mit internationalem Repertoire. Ihr größter Hit war allerdings ein Schlager, Kinder der Liebe in den 70ern. Für mich ein völlig fürchterlicher Song. Aber für uns Disco-Dudes ist natürlich diese andere Seite, die Disco-Funk-Seite von ihr, besonders spannend. Hier ist Das Leben ist so ein Ding. Auch als englische Version You've Got the Power. Und dann eben die Platte Die zwei Gesichter mit Magic Dance drauf. Dieses Album ist wirklich ein passender Titel. Auf der einen Seite Schlager, schlechte Coverversionen, Chanson und ganz große musikalische Gesten drauf. Und dann plötzlich diese futuristische, fast seltsam trockene Funk-Elektro-Disco-Kante. Als wäre da noch Platz auf der LP übrig gewesen und man hätte nichts anderes zur Hand als eben dieses Future-Experiment. Magic Dance ist da der Moment, in dem die Schlager-Lametta-Vorhänge zur Seite weichen und auf einmal die Maschinen anfangen zu grooven. Kein überladener Disco-Bombast, keine Streicher-Schmonzetten-Orgie, sondern ein reduzierter, kantiger Beatpuls. Die Nummer lebt von einem stoischen Groove, der einer seltsamen Bassfigur, die er hypnotisiert, als nach vorne prügelt und ganz von einer elektronischen Atmosphäre zehrt, die für die 78er ziemlich weit vorne, wenn nicht sogar schon maximal futuristisch ist. Dazu Sue Kramers Stimme, die nicht einfach nur darüber singt, sondern wie ein eigenes rhythmisches Element im Raum steht. Das hat etwas Minimalistisches, fast Space-Disco-artige, aber eben nicht kalt. Es bleibt körperlich warm, weit und dicht zugleich. In der Wirkung bombastisch und im Spiel sehr zurückgenommen. Das ist Funk mit Seele. Einfühlsam und irritierend zugleich. Und das müssen wir uns jetzt geben und anhören. Sue Kramer mit Magic Dance. Komme ich gleich drauf. Verrückt, ich höre nichts. Ja, Leute, also ich würde sagen, 1978, wer den Song das erste Mal gehört hat, hat definitiv gedacht, da ist irgendwo in einem Tonstudio ein Alien materialisiert worden oder ein ganzes Raumschiff gelandet. Wolfgang, kennst du natürlich und feierst auch, oder?
Ja, brutal. Also ich würde nicht so sagen, dass ein Alien explodiert, sondern dass irgendwie, also da könnten auch LSD rumgelegen sein. Also das wäre noch irgendwie eine Interpretationsweise. Und ich bin mir ganz sicher, hätte damals Stevie Wonder in seinem totalen Wahn jeden Synthi irgendwie geil aufzubereiten und daraus Blues zu machen, das gehört oder die Dame kennengelernt, da wäre richtig was bei rausgekommen. Ein irres Stück, natürlich total irritierend, total bricht alles. Und also als Dance Flow ein Ja, also ein Sparkle, ein völlig, völlig verrücktes Ding und wirklich ein Meilenstein, dass sowas, und das ist ja irgendwie komisch zu sagen, dass sowas in Deutschland dann tatsächlich rausgekommen ist. Es gab zu der Zeit schon so ein paar, die irgendwie gut rum experimentiert haben mit Synthis, wenn man an Kraftwerk denkt und so weiter. Aber dass das auf so einer Schlager-Tankenplatte auf einmal auch mit drauf ist, die so unter Jürgen Markus oder mit Jürgen Markus bei wie hieß er nochmal? War es Jürgen Markus? Wer war nochmal der Herr Gott, der Deutsche? Und die arme Frau musste mit dem da irgendwie stundenlang performen. Also, dass sie das geschafft hat, ein wunderbares Stück.
Ja, und die Studiobesetzung auf dem Album ist auch nicht so ohne. Also produziert von Sue Kramer und Herbert Rehbein, arrangiert von Rehbein mit Leuten wie Keith Forsey an den Drums, der für 18 Karat Gold, Gas, Munich Machine und Niagara trommelte. Um nur einige wenige zu nennen, dann Sylvester Levy an den Keyboards und am Moog, Nippy Noya an den Percussion, alles Studiomusiker, die Münchner Produktionsgeschichte, wo dann auch wieder der Backlink zu Donna Sommerfeld, also quasi Münchner Disco-Historie, das ist schon eine sehr amtliche Münchner Disco-Profi-Besetzung. Und genau deshalb klingt der Track nicht wie ein Zufall, sondern eher wie bewusst gesetzter Ausreißer. Magic Dance bekam dann sein richtiges zweites Leben. Wie ihr vielleicht gehört habt, ist euch das Sample daraus als bekannt ins Ohr gedrungen. Deichkind haben den Track für Bon Voyage gesampelt und damit diese obskure Perle plötzlich in einen deutschen Hip-Hop-Kontext wiedergebracht, aufgetaucht, zum Hit geworden und nicht mehr wegzudenken. Genau solche Momente liebe ich. Ein Track, der 78 vielleicht zu schräg, zu minimal, vielleicht zu futuristisch war, wird Jahrzehnte später zur DNA eines ganz besonderen Songs beziehungsweise zum Identifikationssound einer ganzen Band. Ich meine, damit sind sie richtig bekannt geworden. Auch die R&B-Sängerin Yami Bingham hat bei You Ain't Ready auf Magic Dance zurückgegriffen und Kid Capri featuring Vina Love bei Uptown. Das Ding hat also leise weitergelebt. Nicht als großer Chart-Hit, sondern als musikgenetischer Code im Plattenregal. Spannend ist hier noch in der Musik-Nerd-Szene der kursierende Vergleich zu Cat Stevens' War's Dog Donut aus dem Jahr 1977 und zu finden auf der LP Itzo. Beide Platten aus derselben Ära, beide mit dieser eigenwilligen Synth-Funk-Schrägheit und dem hackigen Beat. Ich bevorzuge allerdings die leichtere, fluffigere Magic Dance-Nummer, was eindeutig unschräger ist. Also die erwähnten Songs, wie immer, packen wir euch natürlich auf die Playlisten, auf Spotify als auch auf Apple Music. Da könnt ihr die dann auch nochmal gegenhören. Man könnte schon fast denken, sie haben sich den Beat oder die Beat-Konstruktion von Was Dog a Donut von Keith Stevens abgeguckt und das dann eben auf Magic Dance übertragen. Ich finde, die haben aber damit die eindeutig schönere, auflegetechnischere und auch spacigere Version draus gemacht. Sue Kramer hat 78 keinen offensichtlichen Hit abgeliefert, sondern eine Art Zeitkapsel, wie ich finde. Ein Stück deutscher Schlagergeschichte, das nicht unbeachtet im Plattenregal stehen bleibt, sondern Richtung Disco, Funk, Elektro und Hip-Hop rüberfunkt, inspiriert und überzeugt. Für mich ist Magic Dance ein kleines glitzerndes Alien im deutschen Disco-Kosmos. Und das war es von meiner Seite dazu. Wolfgang, hast du noch was Ergänzendes?
Ja, mir ist ein Gedanke gerade gekommen. Du hast einen Namen genannt, nämlich den Perkussionisten Nipi Noya, Indonesier, der in Holland irgendwie dann aufgetreten ist und oder zur Erscheinung kam. Und der ist sich einerseits durch seine Auftritte mit Peter Herbolzheimer und John McLaughlin in der Jazz-Szene richtig tief reingespielt hat. Aber meine Kindheitserinnerung ist eine andere. Das war der Typ, der bei Peter Maffay Percussions gespielt hat. Der war in der Band von Peter Maffay. Also und Udo Lindenberg übrigens auch, der jetzt ja dieser Tage 80 wird. Vielleicht finden wir sogar noch einen Udo-Song, der Escaper. Also Nipi Noya auf jeden Fall hat mich gerade sehr in meine Kindheit zurückgeholt und hat offensichtlich international auch Earth, Wind & Fire einiges gespielt. Passt also sehr gut, dass dann so viele kompetente Menschen rundherum sind um eine gesangeswillige Frau, die wahrscheinlich auch so mehr halb freiwillig im Schlager gelandet ist und dann die Freiheit bekommt, mal so ein heißes Ding rauszuhauen. Schön, dass es das gibt in dieser Musikgeschichte, auch in Deutschland. Ja, meine Lieben, das war's für diese Woche von den Disco Dudes. Auch dieser Freitag hat wieder seine zwei tollen Songs gehabt, die ihr hoffentlich genießt. Alle unsere Songs, die wir jemals vorgestellt haben, findet ihr in unseren Playlists und die wir verwendet haben, um zu erklären, was wir so meinen mit unseren Sounds und Songs, die findet ihr auch in diesen Playlists. Wir pflegen da immer fleißig nach, wenn es auch nicht immer ganz tagesgetreu ist, aber das allermeiste, was wir erwähnen, ist da auch drin. Und uns bleibt jetzt nicht viel mehr als euch ein fantastisches Wochenende zu wünschen mit ganz viel Tanz und sehr schöner Musik und natürlich mit ganz, ganz viel Liebe. Bye, bye.
Bye.